Wir freuen uns sehr, jetzt als nächstes André Meister auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Er bloggt eigentlich schon immer bei Netzpolitik, aber seit 2012 konnten wir ihn auch dazu gewinnen, das hauptberuflich zu machen und wird heute über den Zwischenstand im NSA-Untersuchungsausschuss sprechen. Einen großen Applaus bitte.
Apple ist nicht meine. Einmal.
Ja, einmal vor dann zurück.
Scheiße. Die Technik. Hallo Leute. Guten Morgen YouTube. Liebe Leute im Saal. Ihr seid natürlich cooler, aber die auf YouTube sind mehr. Deswegen begrüße ich die zuerst. Geht gleich los. Techniker ist und so weiter. F5. Okay. Bildschirm, noch eins weiter rechts. Ja, da. Irgendwas oder so. F5. Vielen Dank, Daniel. So, guten Morgen nochmal. Ich bin André und ich erzähle was zum Zwischenstand zum NSA-Untersuchungsausschuss, den wir eigentlich zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss umbenannt haben, denn er betrifft ja auch den BND und auch den Verfassungsschutz, wie wir gelernt haben. Den Untersuchungsausschuss, ja, erinnert sich noch jemand? Vor über 2 Jahren gab es einen kleinen Überwachungsskandal. Edward Snowden hat enthüllt, dass wir quasi permanent alle digital komplett überwacht werden. Und wir sind in Deutschland in einer recht luxuriösen Position, dass es in unserem Parlament tatsächlich einen Untersuchungsausschuss dazu gibt. Denn das ist weltweit leider ziemlich einzigartig, auch wenn sich manch andere Staaten wie Österreich auch einen wünschen oder zumindest manche Politiker davon. Aber derzeit sind wir mit dem in Deutschland, leider der einzige, aber wir versuchen so viel wie möglich draus zu machen. Normalerweise stellt man sich früh morgens, wenn man nervös ist und Vorträge hält, die Leute nackt vor. Das klappt bei den YouTubern ein bisschen zu gut, deswegen mache ich was anderes und fange mit Statistiken an und langweile ich euch ein bisschen. 533 Tage gibt es den Untersuchungsausschuss bisher schon, wurde letztes Jahr im März eingesetzt. 672 Tage geht der noch. Ich habe jetzt mal gerechnet bis zur Sommerpause in 1,5 Jahren vor der Wahl. Das heißt, die Halbzeit ist am 11.11., aber das macht nichts, weil wir unsere Konferenz nicht verschieben wollten. 2.253 Aktenordner sind mittlerweile im Ausschuss eingetroffen und das ist auch die Hauptarbeit, die da passiert. Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter lesen diese Akten, die alle eingestuft sind in verschiedenen Einstufungsgraden und dort passiert die eigentliche Arbeit. Die öffentlichen Anhörungen sind nur ein Bruchteil, um diese Aktendokumente einzuordnen, zu verifizieren und weiter zu hinterfragen. Die Zahl ist, habe ich gestern vom Sekretariat bekommen, die haben mir gesagt, jeder Ordner hat so zwischen 0 und 1000 Blatt. Ich weiß nicht ganz genau, was ich damit anfangen kann. Die konnten mir keine Zahl zu den Blättern nennen. Ich habe jetzt einfach mal 500 genommen und das wären dann 1 Million Blatt Papier, die dieser Ausschuss bisher hat. Das ist schon ganz schön viel. Und das alles sind für 8 Abgeordnete, die in diesem Ausschuss sitzen. Davon nur 2 von der Opposition und 8 ist auch ungefähr die Zahl der Mitarbeiter und stellvertretenden Abgeordneten, die die Opposition in diesem Ausschuss hat. Das heißt, 8 Personen dürfen 1 Million Seiten Papier durcharbeiten und dann diesen ganzen Ausschuss alleine wuppen. Ich finde das ziemlich wenig. Wir in der Redaktion sind schon fast 4 Stellen, sind die Hälfte davon und wir haben nicht annähernd so viel Papier. Aber versuchen wir auch, papierloses Büro zu sein. Nächste Zahl, 29 Live-Blogs haben wir gemacht, weil es 29 öffentliche Sitzungen gab. Haben leicht gecheatet, eine öffentliche Anhörung haben wir sausen lassen für die Fusion, aber die gibt es auch als YouTube-Stream und als offizielles Protokoll. Deswegen haben wir da mal mit reingenommen, aber diese 29 Blogs kommen insgesamt auf 2 Millionen Tastaturanschläge, 2 Millionen Zeichen, die wir da bisher verblockt haben. Das ist ziemlich viel und manchmal tun mir die Nacht die Hände weh. Aber wir machen das weiter, weil ihr kennt ja die Problematik, es gibt keine öffentlichen Protokolle, sondern erst am Ende des Ausschusses, wenn sich niemand mehr wirklich dafür interessiert. So, auf zu einem Rückblick. Was hat dieser Ausschuss eigentlich schon erwirkt? Ich gehe jetzt mal durch ein paar der Sitzungen und ziehe so jeweils das Fazit daraus. Und daran wird ganz deutlich, was der Ausschuss tatsächlich aufdecken kann. Es ging schon mal los mit einem ziemlichen Paukenschlag, dass drei Garn des Verfassungsrechts, ehemalige Bundesverfassungsrichter, in den Ausschuss kamen und gesagt haben, also die gesamte deutsche Überwachung des BND im Ausland ist eigentlich illegal. Das hat sich die CDU-CSU ein bisschen anders vorgestellt, vor allem von den Sachverständigen, die dieser eingeladen hat. Aber damit ging es los, dass G10-Gesetz und BND-Gesetz eigentlich gar nicht wirklich eine rechtliche Grundlage für Massenüberwachung im Ausland darstellen. Und dann ging es weiter mit anderen Juristen, internationalen Juristen, die gemeint haben, also das, was der Edward Snowden und die Journalisten, die da gearbeitet haben, enthüllt haben, das ist eigentlich völlig unvereinbar mit fundamentalen Rechtsprinzipien. Das ist eine Sache, wenn wir als Digital-Community das auf unseren Konferenzen sagt, das ist was anderes, wenn es Staatsrechtler, internationale Juristen in einem Bundestagsausschuss sagen, weil dann ist es schwarz auf weiß und dann kommen auch die Abgeordneten nicht mehr drum rum. Dann kamen zwei Zeugen aus den USA, Bill Binney und William Drake, Ex-NSA-Whistleblower, die gemeint haben, also die Vollüberwachung ist die größte Bedrohung der Demokratie seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ihr merkt, die US-Perspektive kriegt man den wenig raus. Das war eine der skurrileren Sitzungen bisher. Das war auch eine der ersten, die bis nach Mitternacht ging. Trotzdem sehr interessant und, glaube ich, das erste Mal über 100.000 Zeichen. Dann ging es los mit dem BND, Zeugen vom BND. Und dann kam gleich am Anfang raus, dass der BND Verbindungsdaten wie eine Vorratsdatenspeicherung nicht nur von sogenannten Verdächtigen, sondern auch für eine Ebene weiter und noch eine Ebene weiter bis zu 5 Ebenen speichert. Zum Vergleich, die NSA speichert Verbindungsdaten und wertet die aus über 3 Ebenen. Das kommt hier, die ACLU hat mal eine kleine Visualisierung davon gemacht. Bei 40 Kontakten, die man hat, kommt das auf 2,5 Millionen Leute. Bei 5 Ebenen sind wir schon bei 100 Millionen Leuten, die von einer einzelnen Person mit 40 Kontakten ins Raster des BND gelangen können. Und das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Ihr kennt vielleicht das kleine Welttheorem, dass jeder Mensch auf der Erde jeden anderen über 6 bzw. mittlerweile 5,7 Hops kennt. Also über 5 Ebenen, was der BND da macht. Das war auch schon ein ziemlicher Paukenschlag. Dann ging es weiter mit BND-Zeugen, die die sogenannte Funktionsträgertheorie aufgestellt haben. Sorry für die Bilder, aber man darf ja keine Bilder machen, während der Ausschuss läuft, sondern nur davor. Also sind die oft ziemlich gleich. Kommen dann nochmal zu den Bildern. Sagt der BND, ja, Funktionsträger fallen nicht unter den Grundrechtsschutz nach Artikel 10. Also Artikel 10, Brief, Posten, Fernmeldegeheimnis. Das gilt für alle deutschen Staatsbürger. Aber nicht, wenn sie Funktionsträger sind, das heißt, wenn sie nicht in privater Person im Ausland sind, sondern wenn sie zum Beispiel für ein internationales Unternehmen arbeiten. Behauptet da der BND, was so ein Freibrief ist, Leute zu überwachen und sämtliche Verfassungsrechtler, die das angeguckt haben, haben so gemeint, nee, das steht im Grundgesetz anders. Das ist eines der Ergebnisse, wo sich dann auch gestritten wird, wie damit dann umzugehen ist aus diesen Erkenntnissen. BND-Zeugen weiter. Metadaten, diese Vorratsdatenspeicherung, sind gar keine personenbezogenen Daten. Sehen natürlich nicht nur Juristen anders, sondern vor allem wir Digitalaktivisten, wir predigen seit Jahr und Tag, seit 10 Jahren über die Vorratsdatenspeicherung und wie aussagekräftig Metadaten, Verbindungsdaten sind. Ich erzähle euch da jetzt nichts Neues. Anna kann auch gleich nochmal was zur Vorratsdatenspeicherung erzählen. Ich bin sicher, da wird euch nochmal deutlich, wie sensibel Verbindungsdaten sind. Aber dass der BND behauptet, Metadaten sind keine personenbezogenen Daten, das heißt, dafür gilt kein Bundesdatenschutzgesetz und dafür brauchen die ganzen Dateianordnungsverfahren. Und die sind quasi vogelfrei, auch ein ziemlicher Knaller. Der BND bezeichnet diese Art von, naja, sagen wir es, an die Grenze des Rechts gehen, ganz offen als Nutzung gesetzlicher Befugnisse mit erwünschten Nebeneffekten. Man könnte es auch einfach sagen, das ist illegal. Aber das tun nicht alle Leute im BND so, manche Abgeordnete und wir dafür umso mehr. Geht aber nicht nur um BND, wie wir erfahren haben, sind auch Firmen mit im Boot. Der BND hat jahrelang in Frankfurt von 2005 bis 2009 Internetknoten abgehört, und zwar mit der Telekom. Als die Telekom-Sprecher dazu im Ausschuss befragt wurden, sagen die ganz ehrlich, also wie, was wir da genau mit dem BND gemacht haben, das ist unser Geschäftsgeheimnis und das dürft ihr gar nicht wissen. So ein Quatsch, der Vertrag, der sogenannte Transit-Vertrag, ist mittlerweile auch geleakt in der Schweiz. Wir haben den auf Netzpolitik.org gemirrored und da geht durch, wie viele innereuropäische Glasfaserteile der BND tatsächlich angezapft hat, auf Wunsch der NSA, also irgendwie 40 Leitungen von Frankfurt, Düsseldorf in andere europäische Staaten, also nichts mit nur die Terroristen in Afghanistan. Das wird auch noch weiter für Klagen führen wahrscheinlich. Dann kommt unser Ex-Datenschutzbeauftragter Peter Schaar und meint, also die Kontrolle der Geheimdienste funktioniert überhaupt nicht. Es gibt gravierende Kontrolllücken, sagte der da schon in einem Bericht vor Snowden, weil die verschiedenen Kontrollorgane, also G10-Kommission, Parlamentarisches Kontrollgremium, Bundesdatenschutzbeauftragter und so weiter, zwar jeweils eigene Kompetenzen haben, aber die sind nicht wirklich aufeinander abgestimmt. Also jeder hat so ein kleines Bruchstück, aber die dürfen teilweise auch nicht miteinander reden. Und wenn der eine was erfährt, was illegal ist, darf er das dem anderen nicht sagen und so. Und die anderen erfahren das nicht. Ging weiter. Dann muss das Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik zum Beispiel die Technik analysieren, die der BND beim Glasfaserabschnuscheln einsetzt, damit das alles ja, auch geprüft ist, mit Recht und Gesetz zugeht. Also lädt der Ausschuss den BSI-Prüfer, der den sogenannten Separator geprüft hat, in den Ausschuss ein und der sagt, also was die Maschine im Endeffekt tut, das weiß eigentlich nur der liebe Gott und der BND. Die haben da quasi eine Hand, ein Manual gelesen und dann gesagt, ja, kommt schon Pi mal Daumen hin, wir dürfen die Maschine leider nicht genauer angucken. Haben sich die Leute der, der Kontrollgremien auch anders vorgestellt, als es dann im Ausschuss herauskommt. Dann ging es neben des Projekts Iconal auch um die Operation Glotike mit der CIA zusammen bei MCI WorldCom. Unter einer Tarnfirma jede Menge Telefondaten abzufischen in Deutschland. Das wurde dann so skurril, dass den Abgeordneten verboten wurde, überhaupt den Namen Glotike, der schon in der Presse stand, im Ausschuss öffentlich zu erwähnen. Da hat dann sogar die SPD gemerkt, dass Herr Fiesek sich aufgeregt hat, wir dürfen nicht mal den Namen nennen, obwohl er schon auf bundestag.de steht. Ziemlich skurril, wie die Bundeskanzleramt vor allem, aber auch BND da versucht, Informationen ja, zurückzuhalten, zu unterdrücken. Das geht manchmal so weit, dass ein Zeuge vom BND im Ausschuss sitzt, eine Frage gestellt bekommt von den Abgeordneten, dann nach links guckt zur Regierungsbank, dann wieder zurückguckt und meint, habe ich vergessen. Ein paar weitere Enthüllungen. Bei Zeit Online wurde enthüllt, dass der BND 220 Millionen Telefondaten speichert, jeden Tag. Unter anderem hier in der Außenstelle Rheinhausen. Und das ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht mehr die Nadel im Heuhaufen, die immer behauptet wird. Wir hatten ja mal diese Statistik, dass vor 3 oder 4 Jahren der BND angeblich 37 Millionen E-Mails in einem Jahr abgeschnurchelt hat. Und das war total viel, weil deren Spamfilter fehlgeschlagen ist. Normalerweise haben die da immer nur ein paar hundert, die interessant sind. Aber 220 Millionen Telefondaten jeden Tag, das ist schon eine Hausnummer, die wurde auch nicht wirklich widersprochen. Und dann geht es aber weiter, weil der BND arbeitet ja nicht nur alleine, der Untersuchungsausschuss ist ja unter anderem dazu da, die Kooperation mit den sogenannten Five Eyes-Geheimdiensten aufzuklären. Ja, der BND gibt nicht nur Metadaten, sondern auch Inhaltsdaten von Telefon, aber auch Internet, zum Beispiel von Abschnurschelaktionen wie Iconal in Frankfurt, direkt an die NSA weiter. Massenhaft. Aber massenhaft ist auch so ein cooler Begriff. Der BND sagt, also wenn wir täglich millionenfach Kommunikation, Telefon und Internet erfassen, dann ist das verhältnismäßig nicht massenhaft, weil es gibt ja Milliarden Kommunikation. Und wenn wir nur mehrere Millionen davon jeden Tag rastern oder sogar speichern, dann ist das ja nicht massenhaft, weil massenhaft wäre ja nur 100% und nicht 99%. Das sind so Definitionen, die die da bringen, unter anderem auch anlasslos. Die sagen, ja nee, wir rastern ja nicht anlasslos, wenn wir den kompletten Traffic am D6 nehmen und dann nach interessanten Sachen durchfiltern, weil wir haben ja einen Anlass, wir suchen ja nach was. Das sind deren Definitionen, mit denen die da hantieren. Wir hatten das bei der Five Eyes-Enthüllung schon gemerkt, dass da extrem viel mit Worten hantiert wird, um eben Sachen zu unterdrücken. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch diesen Ausschuss. Wir haben dann gleich noch ein Gespräch mit Klaus Landefeld vom D6, nur die Eco-Leute sagen D-Kicks. Der war letztes Jahr auch schon hier zwischendurch, war dann auch mal im Untersuchungsausschuss und hat gesagt, dass der BND in Europa deutsche und europäische Internetleitungen anzapft. Also das, was wir dann auch durch die Enthüllungen zu dem Transitvertrag mit der Telekom erfahren haben. Aber eigentlich darf der BND ja nur Kommunikation von Ausländern im Ausland abhören. Und uns wird immer erzählt, das geht eigentlich nur um Afghanistan und die gefährlichen Terroristen und was dann irgendwie Luxemburg mit Frankfurt und Prag zu tun hat. Oder auch deutsche Provider, die hier teilweise am D6 abgegriffen wurden, obwohl der BND auch zu denen hätte gehen können. Das wirft doch auch noch viele Fragen auf, die noch ungeklärt sind. Ich habe schon angesprochen, die Kontrollgremien, die es gibt, die verschiedenen, die G10-Kommissionen, hat zum Beispiel Hans de Witt im Ausschuss gehabt, sorry, ich habe noch ein altes Bild gefunden, meint, also was der BND da veranstaltet und die Teile, die G10-Kommission davon erfahren hat, also was der BND veranstaltet, ist in höchstem Maße unredlich, unverhältnismäßig, das geht so nicht und ich bin tupiert. Also das sind schon starke Worte für den ehemaligen Vorsitzenden der G10-Kommission, also der Kommission, die Anträge des BND zur Überwachung genehmigen muss. Und der BND hat halt immer gesagt, ja, wir brauchen hier diese Glasfaser in Frankfurt, weil da kommunizieren böse Terroristen aus Afghanistan drüber. Das sagt man der G10-Kommission. Aber eigentlich will man nicht so 3-4 Einzelpersonen, schon bekannte Terroristen, sondern die komplette Leitung. Das nennt sich Routineverkehr. Und das ist eben die angesprochene, erwünschten Nebeneffekte. Und als die G10-Kommission das erfahren hat, waren die ziemlich schockiert. Die G10-Kommission hat übrigens aus der Zeitung von Iconal erfahren, genauso wie das parlamentarische Kontrollgremium. Da sieht man auch wieder, wie gut die parlamentarische Kontrolle funktioniert oder eben nicht. Ein Streitthema, ihr werdet es kennen, sind die sogenannten Selektoren. Die aktuelle Zahl von NSA-Selektoren, die der BND bekommen hat, sind so ungefähr 8,3 Millionen, glaube ich. Und darunter sind 38.000 Selektoren, also Kommunikationsmerkmale wie E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Telefonnummern, aber auch MAC-Adressen, Cookies, Identifier, Kreditkarten und so. Selektoren können alles Mögliche sein oder auch nur ein Hashwert eines bestimmten Kommunikationsprofils. Und der BND selbst hat 38.000 dieser Selektoren der NSA gefunden, die laut BND gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Also das ist jetzt nicht unabhängig geprüft, sondern das sagt der Geheimdienst selbst, der mit der NSA unter einer Decke steckt. Und das ist schon ziemlich krass. Um diese Liste dreht sich momentan der Streit. Die liegt im Kanzleramt im Safe und um die wird gerade geklagt, dass die Opposition, also die Abgeordneten auch Einsicht erhalten und nicht nur der sogenannte V-Mann der Regierung. Heißt wirklich offiziell Vertrauensperson. Der BND sagt weiter, wir wollten aus den Snowden-Dokumenten lernen, ob wir das auch können. Das ist doch super, oder? Dafür warnen wir die ganze Zeit, dass das als Machbarkeitsstudie betrachtet wird. Tatsächlich stellt sich dann der Leiter der SIGINT hin und sagt, ja, wir wollten gucken, ob wir das auch können. Aber wir haben ja nicht nur BND, sondern auch das Kanzleramt. Ich muss ein bisschen schneller machen, ich werde gedrängt. Auch das Kanzleramt sagt, also ich habe jetzt erst von Akten erfahren, die damals an mich gingen. Ich habe damals einen Brief an meine Adresse im Kanzleramt bekommen, aber den durfte ich nicht lesen. Aha, dass niemand wusste von irgendwas. Auch BND und Kanzleramt sagen gleichzeitig, wie G10-Kommission und parlamentarisches Kontrollgremium, also von Iconal und Glotaic, den beiden Operationen, die wir lange diskutiert haben, haben wir allererst durch einen Ausschuss erfahren. Das ist schon ziemlich krass. Jetzt habe ich doch noch einen Seitenhieb auf den Landesverrat. Also da fällt mir eigentlich nur dieses Bild von der Titanic ein. Trendname Hase, warum er so beliebt ist. BND weiter. Das Abhören von Satelliten in Bad Aibling ist im Ausland. Also wenn da deutsche Satelliten auf deutschem Boden mit deutschen Mitarbeitern Kommunikationsverkehr, die jetzt in Wellen nach Deutschland kommen, abhören, dann ist das ja im Weltraum, oder? Die sogenannte Weltraumtheorie, auch sehr umstritten, muss man auch erstmal drauf kommen. Das Kanzleramt sagte dann auch, sind zu Günter Heiß, also dass es Verstöße gegen Vereinbarungen und deutsche Interessen gab bei der Zusammenarbeit mit der NSA, das ist Fakt. Immerhin wird das jetzt nicht mehr geleugnet. Kanzleramt weiter. Ja, das sieht man wieder mit der Restausbeugung. Also die Restauffassung, die von unseren Soldaten am besten ist, die ist eigentlich die bessere und nicht das, was vielleicht manch andere Anwälte sagen. So, genug genervt mit Rückblick, noch einen kurzen Ausblick. Ich weiß, ich muss schnell machen. Der Ausschuss tagt nochmal so lange, wie er jetzt getagt hat. Da kommen noch einige interessante Zeugen. Zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, unser Spezialfreund vom Bundesverfassungsschutz. Der dürfte gerade noch mal ins Interesse gekommen sein mit der Kooperation von BfV, BND und NSA zu X-Keyscore. Aber natürlich auch Angela Merkel, die wahrscheinlich irgendwas zu ihrem Telefon und dem blöden neues Bayer-Abkommen sagen will. Dann haben wir aber weitere Ex-Politiker, wie Joschka Fischer kommt auf alle Fälle noch dran. Mal sehen, ob Otto Schily auch noch dran kommt. Von Fischer habe ich leider kein cooles Foto gefunden. Dann kommen auch noch Leute aus der Wirtschaft, wie diese beiden Herren. Angeblich hat Eric Schmidt Sensburg schon zugesagt, dass er kommt. Also ob der Zuckerberg da kommt, das wage ich doch zu bezweifeln. Und dann haben wir eigentlich auch noch diese Herren. Ohne diesen Herrn Snowden gäbe es diesen Ausschuss gar nicht. Aber trotzdem sperrt sich die Koalition dagegen, Edward Snowden im Untersuchungsausschuss anzuhören. Ziemlicher Skandal, weil ohne diesen Zeugen gäbe es diesen Ausschuss gar nicht. Eigentlich sollte auch Glenn Greenwald geladen werden, aber der hat gesagt, also wenn ihr noch nicht mal den Snowden vom Ausschuss anhört, dann braucht ihr gar nicht so zu tun, als ob ihr aufklärt, dann ist das eine Demokratiesimulation und dann mache ich bei dem Spiel nicht mit. Aber bei Snowden gibt es genau wie zu den Selektoren noch Rechtsstreit und früher oder später wird dann das Verfassungsgericht darüber entscheiden. Wir wünschen viel Erfolg. Es gibt aber auch noch weitere Themen, wie zum Beispiel den geheimen Krieg, die Drohnenmorde, die unter anderem über die Rammstein Airbase abgewickelt werden. Das wird nochmal ein ziemlich spannender Themenkomplex, aber auch Befragung von Refugees, hier von gestern in Budapest, wo auf dem Zug steht Europa ohne Grenzen seit 25 Jahren. Super, ne? Daneben auf der Lok, da sind eine Flagge, eine deutsche Flagge, wie Leute über Stacheldraht gehen, kann man sich gar nicht ausdenken. Aber die Five Eyes Geheimdienste befragen auch Refugees bei ihrer Ankunft in Zielländern und fragen sie aus über politische Situationen in ihren Herkunftsländern, als ob sie was mit Terroristen zu tun hätten, wenn sie davon flüchten. Ganz am Ende dieses Ausschusses wird ein Bericht stehen. Der letzte BND-Untersuchungsausschuss hat ca. 1500 Seiten probiert, das ist der offizielle Teil. Dann gibt es dazu nochmal einen geheimen Teil, den wir wahrscheinlich nicht zu sehen kriegen, zumindest offiziell, vielleicht landet er ja irgendwann auf WikiLeaks. Aber neben dem Papier, was produziert wird, sollen natürlich auch politische Konsequenzen gezogen werden. Die SPD-Fraktion hat schon einen ersten Reformvorschlag gemacht. Hier müssen wir höllisch aufpassen, denn es kann sein, wie es leider in den letzten Geheimdienstskandalen, in ziemlich allen Geheimdienstskandalen in Nachkriegsdeutschland war, dass nach einem Skandal und der vermeintlichen Aufklärung die Dienste gestärkt daraus hervorgingen und die Dinge, die vorher illegal waren, einfach legalisiert werden. Wir sehen das ja auch in den USA. Nach Echelon ist die NSA noch viel mächtiger als je zuvor. Hier müssen wir höllisch aufpassen, gerade mit der großen Koalition von 83% Mehrheit im Bundestag, müssen wir sehr genau hingucken, was sie tun und uns einmischen, auch mit Aktivismus. Also morgen ist die Aktion BND an die Kette. Wer es nach der Party mittags schon dahin schafft, ist da herzlich eingenommen, aktiv zu werden. Einen allerletzten Hinweis habe ich, ehe ich von der Bühne gekickt werde, geht hin, so den öffentlichen Sitzungen. Das können nicht nur wir und andere Journalisten, sondern das ist tatsächlich öffentlich. Eine Mail an den E-Mail-Adresse da oben mit diesen paar Daten und jeder von euch kann dort auch teilnehmen und sich diese absurde Skurrilität einmal angucken, wie das wirklich live funktioniert. So, damit habe ich euch vollgelabert. Es bleibt leider keine Zeit für Q&A, aber ich bin sicher, wir sehen uns den ganzen Tag noch. Ich hoffe, wir machen coole Sachen aus diesem Untersuchungsausschuss. Helft mit dabei.
Dankeschön, André. Alles super.